Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Nivona-Podcast Kaffeemomente. Ich bin die Charlene Spilker und ich moderiere zusammen mit meinem Kollegen Kai Wolf und gebe gleich mal das Wort ab an dich, Kai.
Hallo zusammen, wir haben auch heute einen Gast dabei. Martin, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Martin Krieger. Ich lehre Geschichte an der Universität Kiel und Kaffee ist einerseits ja mein Forschungsgebiet, andererseits aber auch irgendwie Hobby und ich trinke ihn natürlich auch gerne.
Ja, wie du schon verraten hast, bist du heute unser Historiker zu Gast im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir das Thema Kaffee mal von der historischen Seite beleuchten dürfen heute mit dir und deinem Wissen und sind ganz gespannt, was du uns denn so erzählen kannst. Und meine allererste Frage an dich wäre, inwiefern du dich denn in deinem Berufsalltag mit Kaffee beschäftigst? Also was ist genau deine Verbindung zum Thema Kaffee?
Ich interessiere mich als Historiker für den Kaffee. Spannend ist, der Kaffee hat ja eine unglaublich lange Geschichte. Und wir in Europa kennen den Kaffee seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und mich interessiert die Frage, wie der Kaffee überhaupt nach Europa kam und wie er zu dem wurde, was er heute ist. Und darüber hinaus trinke ich gerne Kaffee. Und wenn ich forsche, dann steht natürlich auch die Kaffeetasse oft neben mir.
Ist immer so ein bisschen der Retter in der Not, ne? Wenn es mal wieder länger dauert.
Genau.
Martin, gibt es denn für dich einen besonderen Kaffeemoment, der irgendwie so persönlich für dich ist auch?
Der Kaffeemoment, das ist eigentlich ganz profan, wenn ich morgens ganz, ganz früh aufstehe. Als erster aufstehe, da mache ich mir, also wir haben so eine metallene Stempelkanne und da male ich mir da den Kaffee und gieße ihn auf. Und das ist dann so dieser erste Genuss, noch bevor ich ins Büro fahre oder zu Hause an den Schreibtisch gehe, erstmal diese kleine Tasse Kaffee mit einem Schluck Milch. Und das setze ich dann sofort im Laufe des Morgens. Das ist mein Kaffeemoment.
Es ist verrückt, wie jeder so seine eigene Zeremonie hat, die er mit dem Kaffeetrinken verbindet und sein Ritual morgens ist echt schön, ja. Jetzt hast du ja eben schon verraten, dass du dich selber durch deine Forschung auch sehr dafür interessierst, wie denn der Kaffee nach Europa gekommen ist, was die Ursprünge da sind. Da wollen wir heute natürlich auch gern mit dir reinhaken. Ja, verrat uns doch mal, wo genau ist denn überhaupt der Ursprung des Kaffees in der Gesellschaft zu finden? Also woher kommt der Kaffee? Wie kam es dazu, dass wir ihn heute trinken können?
Ja, der Kaffee kommt eigentlich aus dem heutigen Äthiopien, wird dann aber schon sehr, sehr früh im Jemen kommerziell angebaut. Und die Europäer lernen den Kaffee im Jemen kennen. Wir wissen gar nicht genau wann, vielleicht so vor 400 Jahren. Und kaufen die Kaffeebohnen, bringen sie nach Europa. Und anfangs war es ein Luxusprodukt. Das war also irre teuer. Und das haben sich also nur die Reichen, die Vornehmen leisten können. Und man merkte dann sehr schnell, der Kaffee hat eine belebende Wirkung. Und man genoss ihn dann ja so einerseits als Genussmittel, aber andererseits auch als Medizin.
Wie hat man denn rausgefunden, dass der Kaffee belebend wirkt? Gibt es da vielleicht irgendwie eine Geschichte dazu?
Das wussten ja schon die alten Araber, dass der Kaffee belebend wirkt. Da gibt es ja so verschiedene Legenden. Die Sufis, also diese muslimischen Laiengläubigen, die pflegten da nachts, also in endlosen Zeremonien zu beten, zu meditieren. Und dass man da nicht einschlief, da kam so eine Tasse Kaffee gerade recht. Und das hat man einfach im Alltag durch den täglichen Gebrauch gemerkt. Also das Koffein wird ja relativ spät erst, ungefähr vor 200 Jahren, entdeckt. Aber dass der Kaffee irgendetwas mit dem Körper macht, das weiß man eigentlich schon immer.
Weißt du denn, wie es genau dazu kam, dass Koffein entdeckt wurde? Das ist ja auch quasi die, ich will jetzt nicht sagen, die moderne Droge des Alltags, aber irgendwie ist es ja schon so ein Mittelchen, was uns alle immer gut durch den Alltag bringt, wenn es mal anstrengender ist. Weißt du, wie es dazu kam?
Da gibt es Legenden, nicht? Also eine Legende, eigentlich so die bekannteste, besagt, also eines Tages bemerkte ein Ziegenhirte im Jemen, dass seine Ziegen verrückt spielten, nicht? Und er ging dann denen nach und entdeckte dann, dass die Ziegen also von irgendeiner damals unbekannten Pflanze so Früchte probiert hatten, so kleine rote Beeren, kleine rote Kugelchen. Und dieser Ziegenhirte brachte dann von diesen Beeren, das sind natürlich die Kaffeekirschen, mit hinunter ins Tal und da merkte man also, die Ziegen hatten davon gegessen und spielten deswegen verrückt. Das war Teufelszeug. Also diese Kirschen warf man ins Feuer und die verbrannten und da stieg dann angeblich dieser betörende Kaffeeduft auf und der Kaffee war entdeckt. Aber so wird es sicherlich in der Realität nicht gewesen sein. Es ist eine Legende, aber eine schöne Legende. Also kann man immer wieder erzählen.
Kann man denn auf den Ursprung der Geschichten vielleicht auch darauf zurückzuführen, wie sich der Kaffee heute entwickelt oder wie der heute auch zubereitet und auch genossen wird?
Natürlich, also der Kaffee, wie wir ihn heute genießen, hat eine immense Tradition. Und die Wurzeln, die liegen also in einer Urvergangenheit. Es sind natürlich nicht mehr die Legenden, die gewissermaßen die Basis unseres Wissens bilden, sondern das ist die wissenschaftliche Forschung. Aber auch da müssen wir sagen, dass wir längst noch nicht alles wissen, was denn so dieses Geheimnis des Kaffees ausmacht, wo das Aroma herkommt, wo der feine Geschmack herkommt, wo kommt der Duft her. Also es gibt immer noch Substanzen, die noch nicht gänzlich erforscht sind. Also insofern bewahrt der Kaffee heute immer noch so seine Geheimnisse.
Kannst du als unser historischer Experte vielleicht auch ausmachen, ob es bestimmte Ereignisse in der Geschichte gibt, die sich auf Kaffee zurückführen lassen? Also gibt es, naja, ich will jetzt nicht sagen Kaffeekriege, aber es war ja schon dann irgendwann ein sehr beliebtes Konsumgut und dann auch Genussmittel. Gibt es da Ereignisse, die dir einfallen würden?
Ja, der Kaffee steht natürlich in Europa immer in Verbindung mit dem Kaffeehaus. Also Kaffee war immer ein öffentliches Getränk, wird also in Gemeinschaft genossen. Und die Menschen trafen sich schon um 1800 im Kaffeehaus und haben debattiert, philosophiert. Und so manche politische Idee ist dann auch in einem Kaffeehaus entstanden, bei einer Tasse Kaffee, nicht? Und das trifft beispielsweise für die Französische Revolution zu. Das trifft beispielsweise auch für die Revolution in Deutschland 1848 zu. Also immer spielt dort der Kaffee und das Kaffeehaus eine gewisse Rolle.
Da, ja, wie du gerade sagst, der Kaffee da immer eine Rolle gespielt hat, wie kam denn der Kaffee eigentlich dann überhaupt nach Europa, dass er eine Rolle spielen konnte?
Der Kaffee kam auf zwei Wegen nach Europa. Einmal um das Kap der Guten Hoffnung über den Atlantik in die nordeuropäischen Hafenstädte, also nach Amsterdam, nach Kopenhagen, aber auch nach London. Dann aber auch über das Mittelmeer nach Venedig und von Venedig über die Alpen nach Leipzig, nach Wien. Und deswegen haben wir ja nicht nur in Norddeutschland diese uralte Kaffeekultur, sondern auch im Alpenraum, in Österreich vor allem. Also der Kaffee, der dort dann nach London und nach Amsterdam kam, der wurde dann in diesen großen Handelsmetropolen getrunken, genossen und er sickerte dann auch relativ schnell in die Universitätsstädte ein. Wir wissen das von Oxford beispielsweise, wo wir schon um 1650 Kaffeehäuser haben. Und diese Kaffeehäuser, die ersten in Europa, die müssen wir uns ganz anders vorstellen als das, was wir vielleicht so als österreichisches Kaffeehaus kennen. Das von also laute Kaschemmen mit ganz einfachen Möbeln, wo der Kaffee dann stundenlang in irgendwelchen Töpfen köchelte. Das wird sicherlich der Qualität nicht besonders zuträglich gewesen sein. Das waren so ganz einfache Gaststätten. Und da fand aber dann der politische Austausch statt und auch der wirtschaftliche Austausch. Wir wissen das beispielsweise von London. Es gibt ja diesen berühmten Seeversicherer Lloyd's, nicht? Und Lloyd's war eigentlich ein Kaffeehaus. Lloyd's Coffee House war also eines dieser frühen Londoner Kaffeehäuser, wo sich die englischen Kaufleute trafen, über Geschäfte diskutierten, dann diese frühen Zeitungen lasen und eben auch Kaffee, vielleicht aber auch schon Tee tranken. Und die Engländer, das waren eigentlich die ersten Kaffeetrinker. Nicht? Wir kennen die Engländer ja heute als Teekenner, aber, ja. Anfangs tranken sie Kaffee und erst im Laufe des 18. Jahrhunderts sind sie dann zum Tee übergeschwenkt.
Ist ja auch verrückt, weil der Ursprung des Kaffees ist ja gar nicht unbedingt das Genussmittel direkt gewesen, sondern war ja auch erstmal ein Konsumgut, dann als es exportiert werden konnte. Wie ist denn da genau der Unterschied auch in der Bedeutung von Kaffee in der Geschichte zu merken? Also in der frühen Geschichte, jetzt hast du eben schon vom 18. Jahrhundert gesprochen, nehmen wir das mal als Beispiel. Also im 18. Jahrhundert saßen sie in ihren Kaffeehäusern. Wie ist denn da die Bedeutung zu heute? Also wie ändert sich das über die Jahrhunderte?
Also der Kaffee wird in immer größeren Mengen nach Europa eingeführt. Nicht? Anfangs stammt er ja ausschließlich aus dem Jemen. Später wird er dann in den europäischen Kolonien angebaut, beispielsweise in Indien oder auf Mauritius, nachher dann in der Karibik und in Südamerika. Und auf diese Weise wird Kaffee immer billiger, weil einfach immer mehr Kaffee nach Europa kommt. Und dadurch wird das Getränk dann auch für mittlere und ärmere Bevölkerungsschichten immer erschwinglicher. Das heißt, am Anfang haben wir eben den reichen Kaufmann, den König, den Adligen, der Kaffee trinkt. Und später ist es dann der einfache Arbeiter, der dann vor der Arbeit den Kaffee trinkt. Und dieser Kaffee, also die belebende Wirkung, das Koffein hat natürlich eine immense Wirkung auf den Arbeitsalltag. Nicht? Man ist morgens wach, das heißt also, man kann wirklich jetzt erst nach der Stechuhr arbeiten, man wird zwischendurch nicht müde, also der Kaffee und die Industrialisierung gehen im 18. und 19. Jahrhundert miteinander Hand in Hand.
Wenn wir jetzt von der Industrialisierung sprechen, dass das ja quasi der Sprit der Industrialisierung gewesen ist, sagen wir ja der Treibstoff der Arbeiter, so können wir das ja schön zusammenfassen. Da gab es ja auch in der Geschichte des Kaffees dann ja einen Wendezeitpunkt, wo sich der Kaffee, der für jeden erschwinglich gewesen ist, wieder zusätzlich in eine andere Richtung entwickelt hat, wo nämlich Kaffee deutlich mehr wieder in Richtung Luxusprodukt übergeschwappt ist, so in Richtung der 90er Jahre. Hat das auch Auswirkungen auf die Betrachtungsweise, wie wir den Kaffee heute sehen?
Natürlich, also das Angebot hat sich ja unglaublich ausdifferenziert. Wir haben natürlich weiterhin das vergleichsweise günstige Massenprodukt. Wir haben dann immer mehr auch den ökologisch angebauten Kaffee und wir haben die Spezialitäten bis hin zu diesem legendären Kopi Luwak, einer Kostbarkeit, die teilweise mehrere hundert Euro pro Kilo kostet. Das ist also Kaffeekirschen werden von einer Katze, von der tibetischen Schleichkatze gefressen und wieder ausgeschieden und werden dann eben als Verdauungsprodukt genossen. Hat so ein bisschen einen modrigen Nachgeschmack, aber ist eben etwas ganz Edles.
Das stimmt tatsächlich. Da war ich selber sehr überrascht. Ich habe das mal auf einer Reise kennengelernt in Indonesien und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, den Kopi Luwak Kaffee zu trinken und war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er doch ein bisschen modrigen Nachgeschmack hat. Das stimmt. Aber es ist halt auch ein sehr eigener Kaffee und eben ein Luxuskaffee durch diese außergewöhnliche Produktion mit der Schleichkatze. Das ist natürlich auch irgendwie verrückt, was da so für Möglichkeiten sich aufgetan haben plötzlich.
Aber ich denke, wenn Kai nach diesen Zeitenwenden im 20. Jahrhundert fragt, da spielt natürlich so die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Zeit danach eine viel, viel größere Rolle. Das ist natürlich die Phase, als in London die ersten Espressomaschinen in den Kaffeebars stehen, als Kaffee richtig in Mode kam, als die Menschen nach dem Kriegsende sich wieder einigermaßen leisten konnten. Und die gingen dann in diese Kaffeebars und standen vor dieser dampfenden, blitzenden, blinkenden Kaffeemaschine und haben dann ihren Espresso getrunken, nicht? Denn der Espresso ist ja eigentlich noch gar nicht so alt. Der erlebt seine erste große Blüte dann im London der 1940er, 50er Jahre. Und das ist wirklich eine Zeitenwende oder genauso der Siegeszug des löslichen Kaffees, dann auch der koffeinfreie Kaffee. Das sind alles Erfindungen des 20. Jahrhunderts, die dann den Kaffee irgendwie revolutionieren und auch heute noch, also von immenser Bedeutung sind.
Da würde ich ganz gerne mal reinhaken. Bei dem Espresso, jetzt sagtest du, 1940er Jahre ist eigentlich erst der Espresso entstanden oder hat so seine ersten Nennungen. Wie kam es denn dazu, dass plötzlich der Espresso getrunken wurde?
Das war sicherlich Zufall. Also erfunden wird der Espresso schon, wo wir es sicherlich vermuten können, in Italien. Nicht? Und da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, vielleicht so um die Jahrzehnte vor 1900. Da experimentierten so einige findige Ingenieure, Erfinder in Italien mit Wasserdruck, mit Kaffee und kommt dann zur Erkenntnis, dass also ein unter hohem Druck zubereiteter Kaffee also ganz anderes feines Aroma hat und die Espressomaschine wird erfunden. Allerdings die ersten Espressomaschinen waren noch sehr grob, der Kaffee schmeckte bitter, der Druck war sehr hoch, die Temperaturen waren sehr hoch und erst im Laufe der Jahrzehnte schafft man es dann also wirklich dieses feine, aber dennoch natürlich kräftige Espresso-Aroma zu kreieren. Und das waren dann italienische Migranten, die dann diese frühen Kaffeemaschinen, die dann immer besser geworden waren, dann nach London brachten und dort dann ihre Coffeehouses gründeten.
Ich sehe schon, London ist Dreh- und Angelpunkt der Kaffeegeschichte.
Genau.
Was mich persönlich interessiert, kann man denn auch aus historischer Sicht sagen, wann der nachhaltige Kaffee, also in Stichwort Fairtrade-Kaffee, irgendwann Einzug gehalten hat in den Handel und auch dann in die Verbreitung in den Markt?
Ist ja heute immer beliebter, ne? Gefühlt.
Also das ist ein sehr, sehr junges Phänomen. Da gehen wir in die letzten 10, 15 Jahre zurück und der fair gehandelte Kaffee hat ja immer noch einen vergleichsweise schmalen Marktanteil, der natürlich stetig größer wird. Und wir müssen aber auch sagen, es gibt auch ökologisch hervorragenden Kaffee, fairen Kaffee, der aber nicht unter diesen Siegeln dann firmiert, sondern der ganz normal als Kaffee auf den Markt geht, von dem wir es manchmal gar nicht wissen. Das sind natürlich die kleinen Produzenten, die sich diese teilweise auch sehr teuren Siegel überhaupt nicht leisten können, nicht? Und deswegen, man muss dann immer so ja, zwischen den Zeilen lesen und darf sich dann nicht von jedem Siegel beeinflussen lassen.
Hast du denn einen Tipp für uns, wie wir guten Kaffee, der bestenfalls auch unter fairen Bedingungen entstanden ist, ohne ein Siegel erkennen können?
Da kann man nur empfehlen, sich durchzuprobieren. Nicht? Es sind ja immer so kleinere Partien, die teilweise auch selbst für wirklich ganz, ganz großen deutschen Kaffeeproduzenten ankommen, die dann oftmals nur so wenige Wochen im Angebot sind, die entsprechend ihren Preis haben. Muss man einfach mal gucken, nicht? Wenn man so in der Einkaufsstraße in den einschlägigen Geschäften sich umtut oder im Internet mal guckt. Also das hängt sicherlich vom aktuellen Angebot ab. Also so einen richtigen Geheimtipp habe ich nicht. Aber diese Partien werden eigentlich überall immer mal zwischendurch angeboten.
Gibt es denn ein Land in der gesamten Geschichte des Kaffees, was immer wieder vorkommt zum Thema Bedeutung von Kaffee und zur Herstellung? Ist da wirklich was Wiederkehrendes dabei?
Also ein Land, das wirklich die größte Tradition besitzt, das ist natürlich der Jemen, der ja doch in den letzten Jahrzehnten eine sehr, sehr traurige Geschichte verzeichnet, mit einem doch damit verbundenen Rückgang der Kaffeeproduktion. Also der weltbeste Kaffee stammte lange, lange Zeit aus dem Jemen. Das Ganze geht dann im 20. Jahrhundert bergab, aber es gibt immer noch Kaffee im Jemen, der dann sicherlich eine Chance verdient, wenn endlich mal Frieden wieder in dieses arme Land einzieht.
Martin, was ist denn deine ganz besondere persönliche Geschichte zum Thema Kaffee? Gibt es da was, was dir mal passiert ist im Zusammenhang mit Kaffee, woran du immer wieder denken musst und was ja einfach ein positives Erlebnis war für dich?
Ja, na klar, also das ist nicht diese super spannende Geschichte, aber das sind einfach so die Farben der Kaffeeplantage. Nicht? Ich erinnere mich, ich war ein Jahr, habe ich mit meiner Familie in Indien gelebt und hoch in den Bergen und ganz, ganz oben ist ja der Tee. Aber wir sind dann immer, wenn wir hochfahren, durch diesen Kaffeegürtel gefahren und je nach Jahreszeit hingen da diese roten Kaffeekirschen oder diese Tausenden oder Millionen, muss man beinahe sagen, von Blüten hingen an den Bäumen und diese dunkelgrünen Blätter. Das ist eigentlich das, was mich persönlich so mit dem Kaffee verbindet, nicht die Farben, das Licht und dann natürlich auch der frisch getrunkene Kaffee vor Ort. Aus diesem Indienaufenthalt entstand dann die Idee zu zwei Büchern, eine Geschichte des Tees und eine Geschichte des Kaffees, was mir wirklich besonders Spaß gemacht hat, weil ich dann eben ja so vom Kaffeetrinker eigentlich erst zum Kaffeehistoriker wurde und gezwungen wurde, in die Bibliotheken zu gehen, in die Archive zu gehen. Und die Kaffeegeschichte ist ja nicht abgeschlossen, nicht? Also wenn wir als Historikerinnen und Historiker uns mit Geschichte beschäftigen, ist es ja oftmals ja etwas Vergangenes, was abgeschlossen ist. Aber Kaffee ist ja bis heute unglaublich lebendig und da findet man immer wieder Anschlusspunkte zur Gegenwart. Das ist also das, was einfach Spaß macht und was diese Kaffeegeschichte auch immer wieder aktuell macht.
Und die Geschichte ist ja auch irgendwie nie abgeschlossen, dadurch, dass ja der Trend um den Kaffee auch immer weiter ja noch vorangeht. Also man sieht es ja an einschlägigen großen Kaffeeketten, die sich mittlerweile in jeder Ecke des Kontinents finden lassen oder aller Kontinente finden lassen. Leute drucken sich auf ihr T-Shirt, dass sie ein Coffeeholic sind oder wie auch immer man es nennen möchte, Coffee Addict vielleicht auch. Das ist ja wirklich schon zu einem Kultgetränk geworden, würde ich fast sagen.
Ja, ich meine, der Kaffeegenuss, der fächert sich immer weiter auf. Und ich denke, am Ende ist es einfach, ja, man soll das trinken, was einem Spaß macht und was einem schmeckt. Und wenn man Kaffee aus dem Pappbecher trinken macht, dann soll man das trinken. Oder wenn man für 20 Euro die Tasse eine Spezialität trinkt, soll man auch das trinken. Nicht? Also erlaubt ist wirklich das, was einem schmeckt. Und man sollte sich auch nicht durch zu viel gut gemeinte Ratschläge da beirren lassen.
Martin, da du ja ein Jahr in Indien gelebt hast, würde mich mal ganz brennend interessieren, wie wird denn da vor Ort der Kaffee getrunken? Gibt es da eine spezielle Zeremonie vielleicht auch, wie man das so vom Tee zubereiten vielleicht ja auch aus anderen Ländern kennt? Gibt es da was Besonderes?
Also eine Zeremonie nicht, aber also bekannt ist ja, dass Indien gewissermaßen zweigeteilt ist. Im Süden wird Kaffee getrunken, die Nordinder trinken stattdessen überwiegend Tee. Und Kaffee ist ein Alltagsgetränk, der relativ stark mit Milch aufgekocht wird, mit viel, viel Zucker genossen wird und in kleinen Bechern, nicht? Und man trinkt den nicht so massenhaft wie bei uns. Das ist also der Arbeiter oder der Angestellte, der dann auf dem Weg zum Büro an einem dieser Tea- und Coffee-Stalls, also diese kleinen Kaffeestände, der dort stehen bleibt und sich für ein paar Rupees so eine Tasse oder ein Glas Kaffee kauft und dann ins Büro geht. Und das macht er ein- oder zweimal am Tag. Und er hat also nicht diese Kaffeemaschine neben sich stehen, die dann dauernd blubbert.
Hat ja auch was Schönes, wenn man dann wiederum ein bisschen das Leben von draußen mit aufsaugen kann, während man sich den Kaffee holt. Das geht natürlich bei einer Maschine oder bei seiner eigenen Zubereitung zu Hause generell ein bisschen verloren. Ne? Aber in Indien auf den Straßen ist, glaube ich, auch mehr los als bei uns.
Ja. Da ist mehr los, das macht richtig Spaß. Also diese Kaffee-Stalls, diese Stände sind offen. Nicht? Sie stehen am Bürgersteig mit ganz vielen anderen und da wird ihnen also dieses Glas Kaffee rübergereicht und kostet 10 Rupees, das sind ein paar Cent. Und das ist ein fantastisches Genuss, wenn man es süß mag. Nicht? Also Kaffee in Indien ist immer süß, aber der ist richtig belebend und man sollte in Indien ja nicht so Cola oder Fanta trinken. Also Kaffee, auch wenn er so süß ist, ist in gewisser Weise auch ein belebender Durstlöscher immer.
Mit welcher Persönlichkeit würdest du denn gerne mal einen Kaffee trinken, wenn du die freie Auswahl hättest?
Die freie Auswahl, also am allerliebsten trinke ich den Kaffee natürlich zu Hause mit der Familie. Ja. Und, aber wenn ich da mal so diese lange, ich bin ja Historiker, wenn ich mal so diese lange, lange Geschichte Revue passieren lasse, dann würde ich doch vielleicht in den arabischen Kaffeebaum in Leipzig gehen. Das ist ja das älteste noch existierende Kaffeehaus, oder man betont das ja Kaffeehaus in Deutschland, ist ja schon um 1700 gegründet worden und da waren ja so Zelebritäten wie Schumann oder Lessing. Ich glaube, ich würde mit Lessing, mit diesem großen aufklärerischen Schriftsteller, einen Kaffee trinken und würde ihn dann mal fragen, wie ihm der Kaffee schmeckt und was er von Religion hielt und wie er dann zu seinen Dramen überhaupt kam. Das wäre toll, das müsste man mal machen.
Das wäre bestimmt sehr aufschlussreich für dich als Historiker.
Ja.
Gibt es denn hier bei uns in Deutschland, in unserer unmittelbaren Nähe vielleicht auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die besonders bekannt ist für ihren Kaffee? Wenn ja, welche und warum?
Ja, das ist natürlich so leicht despektierlich die Kaffeesachsen, nicht? Aber es stimmt wirklich. Also Kaffee ist schon ein ganz, ganz wichtiges Getränk in Sachsen und er schmeckt auch besonders gut, nicht? Wenn Sie in Dresden auf den Brühlschen Terrassen sitzen und da mit Blick auf die Elbe Ihren Kaffee genießen, das hat schon was. Und die Kaffeesachsen, das ist ja auch ein historischer Begriff. Das waren natürlich die sächsischen Soldaten, die dann in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges überall in Deutschland eingesetzt wurden, teilweise auch gewissermaßen vermietet wurden und denen eilte so der Ruf voraus, also ohne Kaffee kann der Sachse nicht kämpfen, nicht? Und deswegen kam eben dieser Spruch von den Kaffeesachsen auf.
Wie unterscheidet sich denn der Kaffeesachsen zu dem Kaffee heute? Also du sagtest eben, der schmeckte besonders. Was macht ihn denn so besonders?
Also der traditionelle sächsische Kaffee, das ist natürlich auch so ein bisschen Legende. Das ist ja dieser Blümchenkaffee, also dieser ganz dünne Kaffee. Wenn man oben in die Tasse reinguckt, dann können Sie unten die Blümchen vom Meißner Porzellan sehen. Nicht? Also wir müssen bedenken, also Kaffee wird ja auch in den einzelnen historischen Epochen jeweils unterschiedlich zubereitet. Nicht? Und ich denke, je weiter wir zurückgehen, umso dünner war der Kaffee auch. Denn Kaffee war ja immer teuer und man benutzte sicherlich nicht so viel Kaffeepulver wie heute, um den Kaffee dann herzustellen. Deswegen Blümchenkaffee, also ein dünner, leichter Kaffee, der dann halt in Sachsen Karriere machte.
Jetzt wird jeden Tag oder fast jeden Tag über das Thema Kaffee gesprochen. Wie kommt der Kaffee denn eigentlich zu seinem Namen?
Ja, das ist natürlich ein alter arabischer Name. Kaffee, Kawa, Chawa. Also das war der Aufguss der gemahlenen Kaffeebohne. Also die Kaffeebohne an sich, die hieß Bun oder Bunna. Und interessanterweise, die Araber, die haben auch aus den Kaffeekirschen, also ist ja eigentlich heute ein Abfallprodukt, die haben aus den Kaffeekirschen auch ein Getränk zubereitet, das sie Kischer nannten. Kischer, Kawa, das waren also zwei Getränke, die man aus dem Kaffee herstellen konnte, aber eben nur dieser Kawa macht dann am Ende in Europa auch Karriere. Und der Kawa ist schon im alten Arabien ein Politikum. Nicht? Es gab ja auch schon in Arabien Kaffeehäuser Und da wurde politisch diskutiert. Das war der Obrigkeit immer suspekt. Und der Sultan versuchte immer wieder, diese Kaffeehäuser zu verbieten, den Kaffeegenuss zu verbieten. Und der schafft es einfach nicht, weil der war im alten Arabien schon so populär, dass er also immer so einen gewissen Nährboden auch für politische Unruhe darstellte.
Und da schließt sich der Kreis auch wieder zu dem, was wir vorher schon besprochen haben, dass eben auch politische Entscheidungen getroffen wurden bei einer Tasse Kaffee oder Ähnlichem. Das ist ja wirklich, zieht sich durch wie ein roter Faden, ne?
Das zieht sich wirklich über die Kontinente hinweg. Der Araber hat das vor Jahrhunderten genauso gemacht wie der Europäer heute.
Ja, vielen Dank, Martin, dass du uns heute mitgenommen hast auf den Exkurs in die Kaffeegeschichte. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Vielen Dank auch von mir.
Danke, dass ich dabei sein durfte.